Jeden Sommer erlebe ich etwas Wunderbares, etwas Überraschendes, und es ist für mich, obwohl ich jetzt schon wie viele Jahre nach Schweden fahre mit meiner Familie, jedes Mal wieder faszinierend und überraschend. Nämlich, es passiert Folgendes: Wir kommen mit unserer Familie nach Schweden und unsere Familie fällt in zwei Teile. Einmal ich und einmal der Rest der Familie. Und der Unterschied zwischen mir dann und dem Rest der Familie ist, also das Gemeinsame, was uns gemeinsam ist, wir hören, dass die Leute reden. Klar, wir haben alle Ohren und wir sind nicht taub, also wir hören, was die Leute dort in diesem Land reden. Mit dem Unterschied, dass ich verstehe, was sie reden. Das heißt also, ich höre nicht nur, was sie sagen, sondern ich höre auch den Inhalt dessen, was sie sagen. Ich höre nicht nur, dass sie reden, sondern ich höre auch, was sie sagen. Und das ist dann für mich teilweise echt nervig. Also manchmal denke ich mir, ich würde gerne in ein Land fahren, wo ich nicht höre, was die Leute alle reden, weil ich kriege jeden Streit mit, ich kriege ja alles mit, was die Leute dann reden, auch wenn sie da irgendwie am Wasser sind und dann abends übers Wasser hörst du ganz weit, was die Leute reden, und in Schweden wird auch extrem viel geflucht. Kriege ich alles mit, verstehe ich alles, jedes Wort. Im Gegensatz zu meiner Familie, die hört nur, dass da jemand redet, aber sie versteht nicht, was gesagt wird. Und als ich so drüber nachdachte, dachte ich mir, vielleicht ist das ein Bild, vielleicht ist es auch ein ganz schlechtes Bild, du kannst selbst beurteilen, sagst, ach wie blöd, Gottfried, komm mit was Besserem. Aber ich fand dieses Bild nicht ganz so schlecht im Hinblick darauf, was uns oft unterscheidet in unserer Beziehung zu Jesus. Denn Jesus sagt, wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr hören, dann könnt ihr glauben, dann könnt ihr mich erleben. Und darum geht es uns auch jetzt, wenn wir dieses Johannesevangelium anschauen und gerade auch dieses Zeichen, das wir heute betrachten wollen. Dass Jesus redet, aber viele von uns hören nur, dass da jemand redet, aber sie hören nicht im tiefen Sinne, was gesagt wird, weil die Worte nicht in ihnen sind. Also in diesem Falle die Sprache nicht gelernt wurde. Und ich habe erlebt, dass Menschen, die sehr viel in der Bibel lesen und über diese Texte meditieren und diesen Jesus mehr und mehr kennenlernen, mehr und mehr seine Sprache verstehen und deshalb auch hören, was er sagt. Und deshalb auch einfacher tun können, was er sagt. Und deswegen ist es schon auch ein bisschen Aufwand, den wir da hineinsetzen müssen, wenn wir sagen wollen, Jesus, ich möchte gerne hören, was du sagst. Ich möchte gerne verstehen, was du sagst. Dass wir beginnen, seine Sprache zu lernen. Es bewahrt uns auch davor, auf der einen Seite oder auf der anderen Seite in den Graben zu fahren, extrem zu werden, komisch zu werden, verrückt zu werden, Befürchtungen zu haben, alle möglichen Dinge uns vorzustellen, die der Realität überhaupt nicht entsprechen. Wir versuchen auch jetzt seit 10 Jahren hier, alles das, was wir sagen, so ausgewogen wie möglich und so sorgfältig geprüft wie möglich zu präsentieren, sodass du einfach darauf vertrauen kannst und sicher sein kannst, dass du geradeaus läufst, wenn du das an dich heranlässt, was wir hier präsentieren. Und der Johannes, der uns jetzt in diesen nächsten 6 Gottesdiensten noch beschäftigen wird, der Evangelist Johannes, der ein Buch geschrieben hat, das 4. Evangelium sozusagen, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die Aufteilung, warum auch immer die so gewählt wurde, ist jetzt egal, aber das 4. Evangelium ist jedenfalls das, um was es geht. Da schreibt er und er beantwortet die Frage, warum hast du uns das aufgeschrieben, ganz deutlich, ich zitiere zunächst aus einem Brief, den er noch geschrieben hat, was wir selbst gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch. Deswegen heißt die Serie Augenzeuge. Was ich mit eigenen Augen, ich stand daneben, ich habe das selbst gesehen. Und ich habe es euch sorgfältig aufgeschrieben, damit auch ihr Gemeinschaft habt mit uns. Damit ihr mit uns verbunden werdet. Damit ihr mit uns verbunden seid. Damit ihr hören könnt, was wir gehört haben. Damit ihr sehen könnt, was wir gesehen haben. Damit wir nicht Fremde sind. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also darum geht es, dass wir beginnen zu sehen und zu hören, was gesagt wird, und dieses Hören uns aber nicht so wie ein Rauschen von irgendwelchen Worten, sondern dass es uns richtig reißt, dass wir das plötzlich verstehen, was da gesagt wird. Plötzlich hat das was mit uns zu tun. Und Johannes lädt uns ein und sagt, wisst ihr, und lädt seither alle Generationen ein, ich lade euch ein, mit dabei zu sein. Viele Zeichen hat Jesus vor den Jüngern getan, die sind nicht aufgeschrieben in diesem Buch, weil es zu viele waren. Man könnte so viele Papyrusrollen können wir gar nicht vollschreiben, was Jesus alles gemacht hat. Aber ich habe mal 7 Zeichen ausgewählt, die schreibe ich euch auf, weil diese 7 Zeichen sind stellvertretend, exemplarisch quasi, bedeutungsvoll. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt. Und zwar informiert glaubt, nicht einfach nur glaubt, ja, das glaube ich schon oder so, aber eigentlich glaube ich es nicht und eigentlich hat das auch mit meinem Leben nichts zu tun. So wie Menschen mir oft sagen, ja, ich glaube an eine höhere Macht. Ja, können sie auch sein lassen, das zu sagen, weil es hat mit ihnen gar nichts zu tun. Weil wenn sie das zu Ende denken würden, würden sie total erschrecken und sagen, um Gottes Willen, am Ende gibt es da eine höhere Macht. Um Gottes Willen, was hat das für mich zu bedeuten? Dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt. Und darum geht es. Es geht nicht darum, dass dir etwas weggenommen wird, sondern, wie wir letzten Sonntag ja gesehen haben, es geht darum, dass dein Leben in eine neue Qualität kommt. Bisher haben wir schlechten Wein getrunken, und der Wein ist auch schon zu Ende. Und die Religion hat uns auch nicht weitergeholfen, weil die Gefäße sind auch leer. Und Jesus sagt, wisst ihr was, Leute? Jetzt ist es Schluss mit schlechtem Wein. Jetzt komme ich und ich serviere euch guten Wein. Und zwar den besten Wein. Und ich serviere den überfließend. Damit die Freude in euer Leben hineinkommt, damit euer Leben verändert wird, damit ihr herausgeführt werdet aus der Religion, Religiosität, aus dem, was euch überhaupt nichts gibt. Wo ihr einfach nur in einer Mühle seid. Ich habe letzten Sonntag dieses Bild gebraucht, dass man Schwimmbewegungen macht in einem Schwimmbecken, wo kein Wasser mehr drin ist. Nur noch die Bewegungen sind die richtigen Bewegungen. Aber alles andere ist empty, leer, nix. Gibt dir nix, ist nix, hat nix. Und das ist dringend notwendig, dass wir auch für diese leeren Gefäße beten, dass die Gegenwart Gottes ganz neu da reinkommt. Aber für uns vor allen Dingen, dass wir von Jesus hören, Leute, ich verwandle das Wasser zu bestem Wein. So, und jetzt knüpft Johannes an diese Geschichte. 2. Zeichen. So kam er dann wieder nach Kana an in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hat. Also ihr erinnert euch, letzten Sonntag, wenn du es nicht gehört hast, kannst du in der App oder auf der Internetseite nachhören, nachlesen, zusammengefasst. Also erinnert euch, da wo Jesus gerade dieses Wasser zu Wein gemacht hat, da kommt er jetzt wieder hin. Und dann ist da ein königlicher Beamter in Kapernaum, der erscheint jetzt plötzlich in dieser Geschichte. Ein königlicher Beamter, und der hat ein Problem, nämlich sein Sohn ist krank. Und der hört jetzt, dass Jesus da angekommen ist. Und ihr müsst einfach denken, das ist nicht so du gehst einfach irgendwie hier zum nächsten Laden und dann ein paar Schritte weiter und dann bist du dort, wo Jesus ist, sondern dieser Mann, der hat gehört, dass Jesus da ist und er macht sich jetzt auf einen Fußmarsch auf einen Fußmarsch, der ungefähr einen Tag lang dauert, zu Fuß. Wie viele Kilometer kann man in einem Tag gehen? Je nachdem, wie langsam man läuft. Mit dem Pferd braucht man ungefähr 3 oder 4 Stunden, zu Fuß deutlich länger. Und dieser königliche Beamte ist ein hochgestellter Mann. Das müssen wir auch wissen. Königlicher Beamter, entweder ein Sadduzäer oder ein römischer Beamter, also jedenfalls sehr hochgestellt, ein angesehener Mann. Wesentlich höher als so ein Schreiner aus Nazareth. Auch ein Rabbi aus Nazareth, wesentlich höher gestellt als ein Schreiner aus Nazareth. So, aber sein Sohn ist krank. Und jetzt schnallt er, und es wird ihm deutlich, dass seine Macht begrenzt ist, dass er viel erreichen kann, viel machen kann, über viele Leben auch Gewalt ausüben kann. Aber in diesem Falle hilft ihm das nicht, das Leben zu bewahren. Viele Leute haben Macht, Leben zu beenden. Im Augenblick erleben wir das auch gerade in dramatischer Weise, wie das ausgeübt wird. Stehst davor und denkst, das kann ich gar nicht glauben. Da muss man sich jeden Tag die Augen reiben und sagen, 2023, hallo, wir sind nicht im Mittelalter. Es ist auch nicht 1943, 44, 45, sondern es ist 2023. Und du denkst dir, die Geschichte wiederholt sich. So viel Macht hat der schon gehabt, aber das Leben zu geben, das Leben zu bewahren, da war er am Ende seiner Macht. Das hat er erkannt. Und deshalb geht er zu Jesus, weil er gehört hat, von Jesus gehört. Und da fängt es dann an. Deswegen ist es notwendig, dass du in Gottesdienst kommst. Deswegen ist es notwendig, dass du dich online zuschaltest, dass du hörst. So, und dann hört er, und dieses Hören bleibt aber nicht beim Hören, sondern er setzt sich in Bewegung, wie auch immer er das getan hat, ob er zu Fuß gelaufen ist oder geritten ist. Jedenfalls, er nimmt eine erhebliche Reise auf sich, um dorthin zu kommen. Und ging zu Jesus. Und dann sagt er, Herr. Mein Sohn liegt im Sterben. Da sprach Jesus zu ihm, und das ist das, was für dich jetzt wichtig ist. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, könnt ihr nicht glauben. Und deshalb gebe ich euch Zeichen. Und wenn ihr aufgrund der Zeichen nicht glaubt, okay, dann wollt ihr nicht glauben, aber wenn ihr keine Zeichen habt und wenn ihr nicht Beweise habt dafür, dass ich der Messias bin, dann ist es schwierig zu glauben. Das ist dann so ein Glaube, der sich auf nichts gründet. Unser Glaube gründet sich nicht auf nichts, unser Glaube gründet sich nicht auf irgendwelche Theorien, sondern unser Glaube gründet sich auf Augenzeugenberichten, die auch heute noch in jeder Gerichtsverhandlung Bestand haben. Wonach du heute noch richtig gut verurteilt werden kannst, wenn entsprechend der Augenzeuge berichtet, was er erlebt hat gegen dich. Und er sagt, Herr, komm herunter. Mein Sohn stirbt. Vermutlich kniet er gerade vor Jesus. Er demütigt sich. Er denkt nicht, ach, dieser Jude, dieser Rabbi, dieser Schwätzer, wer ist denn das überhaupt? Was hat denn der gelernt? Der ist doch überhaupt nicht ernst zu nehmen. So kommt er nicht an, so mit so einem Riesenkopf. Sondern er hat ein echtes Problem und er weiß, dass dieser Rabbi aus Nazareth ihm sein Problem lösen kann. Er weiß es. Und er kommt zu ihm und sagt, Herr, mein Sohn stirbt. Komm zu mir. Und dann sagt Jesus, ein Satz. Geh hin, dein Sohn lebt. Mein Sohn stirbt. Jesus sagt, geh hin, dein Sohn lebt. Und wie wichtig dieses Wort, dein Sohn lebt, ist, wird dadurch deutlich, dass in diesen wenigen Versen dreimal das unterstrichen wird. Johannes will es praktisch uns reinhämmern und sagen, der Sohn lebt. Wenn Jesus redet, lebt der Sohn. Wenn Jesus redet, lebt es. Wenn Jesus redet, lebt es. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm gesagt hat und ging hin. der hat das gehört. Das war nicht einfach nur ein Rauschen an seinem Ohr, wo irgendjemand irgendetwas gesagt hat, sondern das ist ihm so eingegangen, dass er das annehmen konnte, dass er es verstanden hat, dass er es in Handlung umgesetzt hat. Und wir dürfen, wenn wir anfangen, Jesus nachzufolgen, nicht dort stehen bleiben, dass wir einfach nur hören und dann eine Tasse Kaffee trinken und sagen, ach, wie schön war diese Predigt. Das kann man auch sagen und ich bin auch dankbar, wenn du das sagst. Aber dann sind wir eigentlich Menschen, die hören, ohne zu hören, ohne zu verstehen. Wir sollen aber Menschen sein, die hören und dann muss uns das in die Knochen fahren. Dann muss uns das Leben, dann muss sich das Leben verändern. Dann müssen Konsequenzen gezogen werden. Dann können wir nicht einfach mehr so weiterleben. Deswegen ist es auch vielleicht anstrengend, in Sonntaggottesdienst zu kommen, weil wir fordern dich heraus, dass du aufhörst, so zu leben, wie du gelebt hast. Wenn du die Früchte, die du erntest, nicht leiden kannst, wenn du die Konsequenzen, die du durch dein Handeln erlebst, nicht leiden kannst, dann musst du was ändern. Dann muss das in deine Knochen fahren. In diesem Falle glaubte der Mann und handelte. Er ging hin. Und er schaut ziemlich doof aus. Weißt du, du gehst, was weiß ich, wie viele Stunden da durch die Hitze zu Jesus und dann gehst du ohne Jesus zurück. Mit einem Wort, dein Sohn lebt. Nur mit einem Wort, das Jesus gesagt hat. Und ich finde diese Geschichte deshalb so toll, weil es genau unsere Situation ist. Wir hören auch, du gehst hier in Gottesdienst, du hörst etwas und dann gehst du mit diesem Wort los. Wie dieser Mann, du hast auch nicht mehr. Ich komme auch nicht mit, Jesus kommt auch nicht mit, also in Form einer physischen Person, die dich jetzt begleitet, sondern es begleitet dich sein Wort. Und das, was wir daraus lernen können, ist, dass wir so leben sollten, als würden wir glauben. Ich war sehr beeindruckt von einer Geschichte, die ich wieder gehört habe von einem Ehepaar, Donauschwaben. Die waren angesiedelt waren, also jedenfalls Donauschwaben, die sind da angesiedelt worden in ehemaligen Rumänien, glaube ich, oder in Rumänien. Ja, genau. Und dann wurden die vertrieben und sind dann als ganzes Dorf wieder in Deutschland gelandet. Und jetzt ist eben auch die Frau gestorben. Und der Sohn sagte zu mir, wissen Sie, Herr Klaus, meine Eltern, die haben gelebt, als würden sie glauben. Das hat mich total beeindruckt. Das waren zutiefst fromme Leute aus Schwaben, Pietisten. Die sind dort, haben dann dort Dorf gehabt und so weiter. Zutiefst gläubig. Und sie haben Gott vertraut in allem, was sie getan haben, bis zum Schluss. Sie haben so gelebt, als würden sie glauben. Leb so, als wäre Jesus der, der er sagt, dass er ist. Vertraue ihm. Aber auf dem Weg nach Hause begegneten ihm seine Knechte und meldeten ihm, und hier ist es das zweite Mal, dein Sohn lebt. Dein Sohn lebt. Und dann fragt er, wann es ihm besser gegangen ist. Und sie antworteten, gestern Mittag, um 1 Uhr. Und da erkannte der Vater, dass es genau zu der Stunde geschehen war, als Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Und das führte dazu, dass er zum Glauben kam. Mehr Beweise brauchte er nicht. Er und sein ganzes Haus, die ganze Hausgemeinschaft, kam zum Glauben, weil dieser Sohn lebt. Wie hat Jesus das gemacht? Er hat gesagt, dein Sohn lebt. Sein Wort brachte dieses Leben. Im letzten Zeichen haben wir gesehen, wie sein Wort unsere Lebenssituation verbessert, wie sein Wort unser Leben mit Freude und Festfreude erfüllt. Und hier sehen wir, wie das Leben grundsätzlich transformiert wird. Komm noch auch zu dem Zeichen, wo Jesus den Tod sogar schon überwindet. Aber in diesem Falle geht es jetzt eigentlich nur darum, dass er das Leben rettet. Und wir alle brauchen das. Natürlich werden wir auch sterben. Jeder von uns, zu 100% ist das sicher. Aber bis dahin können wir doch leben. Bis dahin können wir doch überfließend leben. Bis dahin können wir doch beten, Jesus, gib uns dieses Leben, wofür wir eigentlich hier sind. Wir wollen dieses Leben im Überfluss leben, nicht so kärglich, nicht so ärmlich, nicht mit so viel Disteln und Dornen und Steinen und was auch sonst wir immer noch auf unserem Lebensweg haben. Dein Sohn lebt. Und eine Geschichte, die direkt dran hängt, die im Wesentlichen dasselbe sagt, ein bisschen auf eine andere Weise, aber auch dramatisch, ist die Geschichte von dem Mann, der 38 Jahre krank ist und dort am Teich Bethesda liegt. Das ist ein Teich gewesen, da ist wieder das Bild vom Wasser. Dieses Wasser hatte eine Funktion oder eine Aufgabe, nämlich wenn da ein Engel hineingegangen ist und das Wasser aufgewühlt hat, so war damals die Vorstellung jedenfalls, und da einer reingesprungen ist, ist er gesund geworden. Und Jesus geht zu diesem riesen Krankenhaus, wo diese ganzen vielen kranken Leute da liegen, die alle darauf warten, dass sich das Wasser bewegt und immer nur einer wird geheilt. Und er geht dort, so versucht er das vorzustellen, durch diese ganzen Kranken durch, Entschuldigung, versucht er da von einem zum anderen durchzugehen, so, und kommt da zu einem Mann, der ist 38 Jahre krank. Also er ist mindestens 38 Jahre alt. Möglicherweise ist er schon 50 und mit 12 erst erkrankt oder sogar älter. Und Jesus sieht ihn dort liegen und erkannte, dass der Mann schon lange unter seiner Krankheit litt. Es ist auch nicht wahrscheinlich, wenn du 38 Jahre krank bist und da liegst und dich nicht bewegen kannst, ist es unübersehbar, dass du darunter leidest und schon lange leidest. Das ist wahrscheinlich, geh in ein Pflegeheim, nicht zu übersehen. Und dann fragt Jesus ihn etwas, was mich in dem Zusammenhang total schockiert hat. Willst du gesund werden? Und wir denken, ja, das ist doch eigentlich eine blöde Frage, oder? Ist doch eigentlich eine blöde Frage. Es will doch jeder gesund werden. Willst du gesund werden? Und diese Frage ist eine Frage, die eigentlich so wie so ein Stachel in dir auch so stecken sollte, die dich irritieren sollte. Will ich das eigentlich überhaupt? Will ich dieses Leben haben? Will ich diesen guten Wein trinken? Will ich Jesus nachfolgen? Will ich ihm glauben? Denn durch Mose wurde das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus, die Gnade und die Wahrheit, ist zu uns gekommen. Und hier sehen wir bei diesem Mann, so wie wir das auch bei diesem Hochzeitsfest gesehen haben, die Religion hat ihre Kraft verloren, sie hat keine Kraft. Wir denken, sie habe Kraft, aber sie hat keine Kraft. Sie verändert gar nichts, außer dein Verhalten vielleicht, von außen ein bisschen. Aber Jesus gibt Gnade und Wahrheit. Wir haben das auch eben gerade in diesem Lied so schön gesungen. Und dann antwortet dieser Kranke auf die Frage, die ich eben gerade zitiert habe: Willst du gesund werden? Da sagt er nicht, ja, Herr, hilf mir, sondern er eiert rum und sagt, Herr, du weißt, ich bin sonntagsmorgen so müde und mein Auto ist kaputt und ich weiß gar nicht, wie ich in Gottesdienst kommen soll. Und ich bin auch sonst so erschöpft von dem, was ich sonst noch so zu tun habe, dass ich leider keine Zeit habe, in eine Kleingruppe zu gehen und leider auch gar keine Möglichkeit habe, hier in irgendeiner Weise mitzuarbeiten oder sonst irgendwas zu tun. Nein, Herr, du weißt, ich habe niemanden, der mir, wenn das Wasser sich bewegt, ins Wasser hilft. Und was dieser Mann eigentlich sagt, ist, gesund werden ist nicht meine erste Priorität. Nein, ich will nicht gesund werden. Es ist verrückt, aber ich begegne so vielen Menschen, wo ich mir denke, Jesus, könnte dir helfen? Nein, aber sie wollen es nicht. Was zu respektieren ist. Sie wollen es nicht. Aber du müsstest ehrlich sein und sagen, das ist eine Ausrede. Das ist eine Ausrede. Das ist nicht die Wahrheit. Und wenn ich es allein versuche, ist immer schon jemand vor mir da. Oh, 38 Jahren hat sich das Wasser auch nur zweimal bewegt und das kann man von mir nicht erwarten, dass ich schon beim zweiten Mal im Wasser bin. Willst du gesund werden? Und ich möchte dich mit dieser Frage schon ein bisschen herausfordern. Und da brauchst du es auch nicht beantworten. Also dein Verhalten zeigt deine Antwort. Willst du gesund werden? Willst du dieses Leben haben? Willst du diesen Wein im Überfluss haben? Willst du diese Freude in deinem Leben haben? Willst du tun, was Jesus sagt? Oder willst du doch lieber tun, was du sagst und ein bisschen einen religiösen Zuckerguss oben drüber? Ein bisschen Klingeling, ein bisschen Orgelgesang und ein bisschen Weihrauch. Aber sonst mache ich, was ich will. Da hat mir niemand reinzureden. Die Ergebnisse sind auch nicht so toll, finde ich nicht berauschend, aber da habe ich mich dran gewöhnt. Dass ich darunter leide, sieht jeder, aber da habe ich mich dran gewöhnt. Und Jesus sagt zu ihm, das sagt er auch zu dir, steh auf. Nimm die Matte, auf der du dich so bequem gemacht hast, roll sie zusammen und geh. Und das ist das, was wir an uns heranlassen können. Das ist das, was Jesus zu dir sagt. Steh auf. Hör auf, rumzujammern. Hör auf, dir selbst leid zu tun. Hör auf, fadenscheinige Gründe vorzuschieben, warum du nicht willst. Hör auf damit. Es glaubt dir sowieso keiner. Weil es ist klar, dass da oben drüber Nein steht. Nein, ich will nicht. Ich will machen, was ich will. Und dann sind wir über die Konsequenzen frustriert. Machen Jesus Vorwürfe, wie kannst du das zulassen? Dann sagt Jesus, ja, ich würde es ja gerne ändern, aber du lässt mich nicht. Dieser Mann, zu dem Mann sagt Jesus, steh auf, nimm deine Matte und geh weg. Geh von hier weg. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund und er nahm seine Matte und konnte wieder gehen. Das ist das zweite Zeichen, das Jesus gibt, das Johannes uns aufgeschrieben hat. Wenn Jesus spricht und wir hören, was er sagt, gibt er uns Leben. Deswegen schreibt er das auch auf. Er hat das im 20. Kapitel, Vers 32 hier aufgeschrieben, damit ihr Leben habt im Überfluss. Und wisst ihr, das ist das, was wir anzubieten haben. Das ist das, was Jesus anzubieten hat. Wenn du anfängst, ihm nachzufolgen, wenn du anfängst zu tun, was er sagt und aufzuhören, das besser zu wissen, sondern zu tun, was er sagt, gibt er dir Leben, von dem du sowieso nicht mehr so viel hast. Das meiste Leben ist schon gelebt, jedenfalls was mich betrifft. Und dann passiert noch was, und das finde ich, damit ende ich jetzt meine Predigt und ich bitte das Lobpreisteam auch schon auf die Bühne zu kommen. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Schabbat. Das bringt Jesus danach noch in eine Riesendiskussion. Wenn du das nachlesen möchtest im Johannesevangelium Kapitel 5, kannst du das gerne tun. Da hängen sich jetzt die ganzen religiösen Leute dran und sagen, Moment, so geht's nicht am Schabbat. Können wir keine Heilung akzeptieren, schon gar nicht, dass jemand irgendeine Matte trägt. Und da habe ich mir gedacht, das ist bemerkenswert. Das ist auch ein Riesenthema. Denn wir wissen ja alle, dass Gott am siebten Tag von seinen Werken ruht. Deswegen dieser Schabbat, deswegen dieser Sonntag, deswegen der Ruhetag. Da ruht er von seinen Werken. Und dann sind die alle da, als die jüdischen Gelehrten, als sie über diesen Text nachdachten, sind sie zu dem Punkt gekommen, Moment, Gott hat von seiner kreativen Arbeit geruht, er hat nichts gewerkelt, aber er ruht überhaupt gar nicht davon, dass er Menschen heilt, dass er Menschen rettet, dass er Menschen zurechtbringt. Und als ich das so las, habe ich mir gedacht, wäre es nicht cool, wenn du in diesen Gottesdienst kämst, Sonntag für Sonntag, und erwartest, es ist Schabbat, es ist Sonntag, das ist der Tag, an dem der Vater an mir handelt. Gott handelt am Schabbat. Gott handelt gerade jetzt an dir. Deswegen ist dieser Gottesdienst da. Wir müssen diesen Gottesdienst nicht feiern, bloß um einen Gottesdienst zu feiern, sondern es ist eine Möglichkeit zu erleben, wie Gott an dir handelt, wie es bei dir plötzlich pling, 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 pling macht und dir Lichter aufgehen, wie dir das Herz warm wird, wie du denkst, Mensch, wie konnte ich das überhaupt bisher nicht so gesehen haben? Oh, jetzt dir fällt dir auch gleich ein, was du ändern kannst und ich schlage dir vor, genau dort anzufangen. Mach dir keine Riesenliste, sondern das, was dir gerade jetzt in den Sinn kommt, das hör auf oder das mach oder das lass sein. Und so gehst du Stück für Stück, ist ja eine wachsende Beziehung. Der Petrus sagt etwas Bemerkenswertes und da fasst es nochmal alles zusammen, was wir eben gerade gehört haben. Als Jesus sagt, wollt ihr davongehen? Da sagt der Herr, nach allem, was wir gesehen haben, es fehlt uns die Alternative. Was hättest du für einen Vorschlag? Wohin könnten wir sonst noch gehen? Wer hat Leben? Wer verändert das Leben? Wer macht es so, dass wir zu dem werden, was wir eigentlich werden sollen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Komm Sonntag für Sonntag wieder. Er hat Worte, die zum ewigen Leben führen. Du hörst Worte, die zum ewigen Leben führen. Es ist ein Prozess. Und es geht nicht darum, Gott blind zu vertrauen, sondern es geht darum, zuzuhören, was ein Augenzeuge erlebt hat und diesem Bericht zu glauben. Und in diesen beiden Geschichten erleben wir, wie Gott uns liebt. Und das müssen wir erfahren, wie Gott uns liebt. Er hat nicht durch ein Wunder und durch Wunder die Welt verändert. Er hat durch Zeichen uns gezeigt, wer er ist. Und er hat aber nicht durch Wunder die Welt verändert. Er hat es durch seine Liebe zu uns getan. Er hat durch seine Liebe zu dir dich verändert, die, die schon verändert wurden. Und er möchte durch seine Liebe zu dir dich verändern. Ich paraphrasiere mal den Vers, den wir alle auswendig können, Johannes 3,16. Denn Gott, der Vater, liebt dich so sehr, dass er aus Liebe bereit war, Jesus auf die Erde zu schicken und seinen Tod zuzulassen, damit du ihm vertrauen kannst, weil er möchte, dass unser Leben gelingt. Dieser Jesus, den wir jetzt in den nächsten 6 Wochen, noch 5 Wochen noch betrachten werden, er möchte, dass dein Leben gelingt. Vielleicht kannst du die nächste Woche so leben, als wenn Gott dich lieben würde. Vielleicht kannst du nächste Woche so leben, als würde dich Gott lieben. Vielleicht kannst du das einfach akzeptieren. Und sich lieben zu lassen, ist vielleicht die härteste Glaubensherausforderung. Ist vielleicht die größte Challenge. Also, packen wir diese Challenge an. Und mein Gebet ist gerade jetzt, auch wenn wir das letzte Lied singen, dass du diese Liebe erlebst, dass du nicht nur das singst oder nicht nur die Musik hörst, sondern dass es dich durchströmt. Lass uns aufstehen und nochmal so Gott auch unsere Liebe ausdrücken.